Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, es ist die Folge 375 und wir werden uns heute einer ganz besonderen Frage zuwenden. Radikale Harmonie, die AfD nach dem Parteitag von Essen. Sehen wir da eine neue Partei? Im Studio sind Nadine Lindner
und Volker Fintermer. Der Grund liegt auf der Hand, hallo, weil wir haben zwei Tage nebeneinander auf dem AfD-Parteitag in Essen gesessen und das alles angeschaut, was dort passiert ist, in und vor der Halle.
Und das Schöne ist eigentlich, Volker, wir hatten im Nachgang zum Parteitag, weil ich gestern Abend schon gefahren bin, du bist heute Morgen dann aus Essen gekommen, wir hatten noch gar nicht richtig Zeit und Gelegenheit, mal in Ruhe über diesen Parteitag zu sprechen, weil man in so einer Parteitagshalle zwar viel nebeneinander sitzt, aber auch einfach wahnsinnig viel zu tun hat.
Wie heißt das so schön? Live on tape, die Analyse?
Ja, Volker, ich würde da gerne direkt mit dir einsteigen. Wir haben einen Tag Presseempfang erlebt am Freitagabend. Samstag und Sonntag lief der Parteitag. Heute am Montag, wo wir diesen Politik-Podcast aufzeichnen, laufen noch die Nachwehen. Ich würde gerne noch mal meine Frage von eben aufgreifen. Haben wir da eine neue AfD gesehen?
Also auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, es hat ja alles gut funktioniert. Und an der Stelle würde ich vielleicht sogar mal gleich einen O-Ton einspielen wollen, nämlich was Kai Gottschalk, einer der Bundesvorstandsmitglieder, da so in Richtung Pressebank auch geradezu geschrien hat.
Dieser Parteitag zeigt auch den angeschlossenen Funkhäusern, was wir sind. Wir werden zu einer einigen Partei. Wir haben hier eine Botschaft rausgesendet. Was wurde nicht alles gefragt? Doppelspitze, einer Spitze, wer kriegt welches Ergebnis? Liebe angeschlossene Funkhäuser, nehmen Sie zur Kenntnis, hier steht eine geeinte AfD, die in den nächsten anderthalb Jahren mit euch zusammen das Land rocken wird.
Also, da merkt man doch gleich, das soll eigentlich die Botschaft sein, aber es war sie nicht wirklich. Weil wenn es um die Sachen ging, war die AfD dann doch schnell wieder zerstritten. Und wir haben viele Wahlen erlebt und dann werfen sich auch der Kandidat Kai Gottschalk immer ins Zeug und lassen die Muckis raushängen. Aber nachher bei den Sachfragen haben wir dann doch auch wieder schnell eine zerstrittene Partei erlebt, nur dass die Sachfragen auf diesem Parteitag nicht wirklich ausdiskutiert wurden.
Volker, lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln. Ich glaube, das, was im Vorfeld des Parteitags ja wirklich ganz deutlich prägend war, das war dieses Wort Doppelspitze. Das war die Frage, welche Zukunft hat Alice Weidel, welche Zukunft haben Tino Chrupalla gemeinsam an der Spitze dieser Partei oder wird es nicht Veränderungen geben, die eher in Richtung einer Spitze gehen? Und damit verbunden war auch immer die Annahme einer Spitze, das heißt gleich Alice Weidel, das bedeutet dann halt aber auch ein Ende von Tino Chrupalla an der Spitze der Partei. Haben wir uns da so täuschen lassen von den Debatten am Anfang? Wenn man sich jetzt das Wahlergebnis anschaut, Tino Chrupalla über 82%, Alice Weidel auch knapp 80%. Das sind ja ganz, ganz andere Zahlen, als wir eigentlich erwartet hatten.
In der Tat, man ging auch davon aus, dass da die Wäsche gewaschen wird und dass Tino Chrupalla auch gerade wegen der Vorgeschichte mit Maximilian Krah und den in gewisser Hinsicht auch teilvermurksten Europawahl da quasi eine Ohrfeige bekommt oder zumindest ein schlechtes Wahlergebnis kommt. Aber ich war schon erstaunt, auch am Abend beim Presseempfang habe ich lange mit Tino Chrupalla gesprochen und der wirkte da schon total ruhig, total entspannt nach dem Motto, warten wir mal ab, da wird schon ein gutes Ergebnis kommen. Und der Grund für mich, auch jetzt würde ich gleich nochmal einen O-Ton einspielen wollen, der Grund für mich liegt auf der Hand, dass es da offenbar im Vorfeld schon Absprachen gab, die das als wichtig erachtet haben. Und dann hören wir jetzt mal einen der wichtigsten Protagonisten, nämlich Björn Höcke, den Landesvorsitzenden von Thüringen.
Im Augenblick fahren wir sehr gut damit, dass wir Ost und West noch in zwei Personen abbilden können, dass wir Mann und Frau an der Spitze haben. Wir haben dadurch mehr Kontaktfläche und wir haben uns auch mit den Ostspitzen getroffen vor kurzem und haben auch nochmal festgestellt, wir wollen diese Kontinuität, wir wollen Ruhe haben, auch jetzt mit Hinblick auf die Ostwahl, um uns maximal gut vorbereiten zu können.
Also das hat er zwar im Nachhinein gesagt, aber da hört man schon raus. Da gab es jetzt scheinbar keinen Belang, irgendwie etwas zu ändern an diesem eingespielten Team, auch weil es ein Ost-West-Team ist, Mann und Frau gleichermaßen. Und insofern habe ich so den Eindruck mitgenommen, man will mit großer Ruhe und Geschlossenheit eben in die wichtigen Landtagswahlen gehen.
Was ich auch noch interessant fand, vielleicht kann man das noch ergänzen, diese Person, die wir gehört haben, Kai Gottschalk, der ist ja kein Unbekannter, der war ja schon mal Vize im Parteivorstand, ist dann wieder rausgewählt worden und der ist Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen. So, und jetzt ist es in jeder Partei ja so, da macht die AfD ja keine Ausnahme, dass der Landesverband Nordrhein-Westfalen der größte Landesverband ist, damit auch die meisten Delegierten Stimmen mitbringt und damit auch so ein bisschen so ein Dickfisch in so einem Parteitag ist. Das, was man im Vorfeld gehört hat, ist, dass Tino Chrupalla durchaus einen guten Draht zum NRW-Landesvorsitzenden Martin Vinzenz hatte. Und der Deal war so ein bisschen, NRW bekommt mal wieder jemanden im AfD-Bundesvorstand. Es ist dann die Person Kai Gottschalk geworden. Im Gegenzug bekommt aber auch Tino Chrupalla deutliche Stimmen aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Das war, glaube ich, nur einer der Deals, die da am Rande so gezogen wurden. Vielleicht noch ein Punkt, weil du es eben erwähnt hast, Volker. So ein Presseempfang bei der AfD. Was erleben wir da? Die AfD ist ja jetzt nicht für ihre Pressefreundlichkeit bekannt. Ich finde, das hat sie auch an diesem Parteitag, auch an einigen Details uns deutlich zu verstehen gegeben. Und trotzdem setzt sie auf ein Instrument Presseempfang, was man bei vielen anderen etablierten Parteien ja auch hat. Warum gibt es das und was passiert da?
Ja, ich würde schon da auch einen kleinen Unterschied machen wollen. Es gibt die öffentliche Wahrnehmung, wie die AfD öffentlich über die Presse und die etablierten oder die klassischen Medien herzieht. Wenn man aber sich mit den Abgeordneten, auch mit den Vorsitzenden, da in kleiner Runde im Gespräch befindet, dann ist das tatsächlich selten der Fall. Dann entnehme ich schon, dass das ernsthafte Gespräche sind und auch schon immer wieder die Versuche sind, dann ihre Botschaften zu transportieren, auch wenn immer wieder mal gesagt wird, ja, sie wollen das ja nicht kopieren, sie haben ja einen festen Blick auf uns, aber wir sind eigentlich weiter, als sie denken. Also da ist schon auch der Versuch, da mit uns ins Gespräch zu kommen, nicht um uns ins Boot zu ziehen, aber um so in Anführungsstrichen realistischeres Bild der AfD zu vermitteln, so wie das der Parteivorstand gerne sehen würde.
Ja, ich finde es halt interessant, es sind so 20 Leute vielleicht aus der AfD da, aus der Bundesspitze, aber auch einige Landesvorsitzende. Und wie viele Journalisten waren es? Vielleicht so 40 bis 50 ungefähr. Es war dann so ein Seitenraum dort an der Grugerhalle. Es gab ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Und dann ist es schon ein bisschen absurd, weil ungefähr so an jedem Stehtisch steht jemand aus der AfD. Dann bilden sich immer Grüppchen rund um die beiden Parteivorsitzenden, Alice Weidel und Tino Chrupalla, stehen dann immer die größten Menschentrauben. Ja, und dann kann man dort Gespräche führen. Und ich habe das Gefühl, jeder aus der AfD ist da durchaus bemüht, seine Version, also seinen Spin der Geschichte, seinen Spin für das Wochenende da nochmal unter das Volk zu bringen. Manche Dinge weiß man schon, aber manche interessanten Details kann man den Menschen dann doch entlocken und man kann so, also ich hatte auch das Gefühl, als ich am Freitagabend da raus bin, dass die Stimmung nicht so am Kochen ist und nicht so am Brodeln ist, wie man es vermutet hatte, weil niemand dabei war, der gesagt hat, so, ich führe jetzt quasi eine Revolution oder einen Putsch oder zumindest eine kleine Kompanie von Unzufriedenen auch wirklich ins Felde.
Nein, ein Stück weit ist es so wie bei allen anderen Parteien aus. Man hört natürlich auf solchen Veranstaltungen die Heterogenität dieser Parteien und auch der Vorstände raus, dass es durchaus unterschiedliche Blickwinkel gibt. Ich habe längere Zeit auch mit Frau von Storch gesprochen oder so. Die hat dann schon auch einen anderen Blick auf viele Situationsbeschreibungen, wie etwa Alice Weidel. Und da merkt man schon, die Botschaft dieses Abends war auch, die Partei steht im Moment relativ geschlossen da und diese Geschlossenheit, die wollen wir jetzt auch nach außen transportieren, weil für uns eben wichtige Wahlen anstehen. Und das war, glaube ich, auch das Motto dieses Parteitages, auch wenn es nie so offiziell formuliert wurde, wir als AfD stehen im Moment geschlossen da und wir werden, wie hat es Gottschalk gesagt, wir werden das Land rocken.
Naja, einige Partei hat er gesagt, also da ist man sich ja schon in dieser Message irgendwie klar gewesen. Es war ja interessant, Maximilian Krah und Peter Büstron, die beiden waren ja so ein bisschen Parteitagsphantome, die weißen Elefanten im Raum. Sie waren Spitzenkandidaten auf der Europaliste, Maximilian Krah auf Platz 1, Peter Büstron auf Platz 2, mit zahlreichen Affären verbunden. Im Falle von Maximilian Krah ging es ja um seine Verbindung zum russlandfreundlichen Netzwerk Voice of Europe. Es ging um die Spionagevorwürfe für China gegen einen seiner engsten Mitarbeiter. Es ging halt aber auch um ein Interview, was er der italienischen Zeitung Repubblica gegeben hat, wo er die SS verharmlost hat, was dann im Endeffekt auch der Bruch mit der Partei war. Peter Büstron sieht sich zahlreichen Razzien ausgesetzt. Es geht um die Frage, ob er Geld aus diesem russlandnahen Netzwerk empfangen hat. Es laufen Ermittlungen gegen ihn. Und beide waren aber in Essen nicht dabei. Beide haben, ich würde ja sagen, sich schön in den Kulissen versteckt, aber über sie wurde dann doch nicht auf offener Bühne, aber hinter den Kulissen dann doch viel geredet.
Ja, aber war es nicht interessant, dass ein Antrag, der sich gerade mit der verkorksten oder in Teilen vermurksten Europawahl hätte beschäftigen sollen, dass der gleich vom Anfang von der Tagesordnung genommen wurde?
Ja, das war interessant. Das war ein Antrag, der kam aus dem Landesverband Bayern. Da ging es um verschiedene Aspekte, nicht nur um KRA, aber es ging auch um KRA. Und zwar eher in dem Punkt, dass man nochmal die Unterstützung und Solidarität für Maximilian KRA ausdrücken wollte. Da war dann von Schmutzkampagnen gegen ihn die Rede. Spannend auch, er kam nicht aus dem ostdeutschen Bundesland, sondern er kam aus Bayern. Maximilian KRA hat auch in Bayern einige Unterstützer. Und es war Samstagvormittag, ich würde sagen so gegen 10:30 oder 11:00. Also das heißt direkt am Anfang, wenn dann die Tagesordnung zusammengeschüttelt wird. Und da meldete sich dann jemand aus Bayern und hat gesagt, ach na ja, der Antrag hat sich eigentlich erledigt. Da sind viele Dinge drin, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und da war mir schon klar, dass dieser Parteitag nicht so eine hohe Temperatur haben würde, wie man vielleicht dachte, weil damit halt ein Forum, eine Arena, wo man sich auch mal damit hätte auseinandersetzen können, dann auch von der Tagesordnung genommen wurde.
Ich fand das insofern interessant, weil auch am Tag zuvor ja auch Björn Höcker ein Interview gegeben hat in einem AfD-nahen Medium, wo er auch gesagt hat, die Causa KRA ist überbewertet worden und wir werden für Maximilian KRA eine neue Rolle finden, auch in der neuen Fraktion. Dann wurde eben der Antrag zurückgenommen und sehr interessant war auch, was Alice Weidel auf dem Parteitag selbst dazu gesagt hat. Sie selbst hat ja versucht, quasi so einen Balanceweg einzuschlagen und das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
In solchen Situationen ist das Trainergespann gefragt. Es kann gezwungen sein, taktische Auswechslungen vorzunehmen, jemanden zeitweise vom Feld zu nehmen. Parteiarbeit ist ein Mannschaftssport. Man muss sich einordnen. Auch talentierte Spieler können sich verrennen. Niemand ist perfekt. Wir sind aber eine eingeschworene Truppe. Wenn jemand auf die Ersatzbank muss, ist er noch nicht aus dem Kader geflogen, um es hier mal ganz klar zu sagen. Das gilt für Publikumslieblinge ebenso wie für ehrliche, disziplinierte Arbeiter.
Also das fand ich doch ziemlich interessant, ne? Wenn jemand sich da verrannt hat, wird er nicht gleich dauerhaft vom Feld gezogen. Das heißt, Maximilian KRA ist einen Moment ins Abseits gestellt, aber auch in der Partei ist vielen klar, dass man irgendwann wieder ihn rehabilitiert und zurückholen will. Und damit war die Sache gleich gegessen. Dann hatte man gleich die ganzen Aufmüpfigen vom rechten Rand, aber auf der anderen Seite auch die gesagt haben, Leute, da seid ihr viel zu weit gegangen, hat man doch gleich eingenordet und es gab keine Kritik mehr in dieser Hinsicht. Weil wir hatten ja eigentlich erwartet, dass es eine gewisse Abrechnung auch mit dem Bundesvorstand gibt. Wieso setzt ihr so jemand an die Spitze, der SS-Vergleiche macht und dann von den rechtsnationalen Partnerparteien in Europa vor die Tür gesetzt wird? Das ist ja das, was mit dem Ausschluss aus der ID-Fraktion praktisch passiert ist. Aber dazu kam es faktisch nicht.
Ja, es hätte ja noch eine zweite Möglichkeit gegeben, für die Delegierten dieses Fass aufzumachen. Wir haben ja eben schon über die Bundesvorstandswahlen gesprochen. Und da ist es ja so, wenn sich die Kandidaten vorstellen, auch Alice Weidel und Tino Chrupalla, obwohl sie eigentlich jeder in der Partei kennt, müssen sich dann nochmal als Kandidaten oder dürfen sich nochmal als Kandidaten für ein paar Minuten präsentieren. Danach gibt es die Möglichkeit, 3 Fragen zu stellen. Es ist so eine Box, da können dann die Delegierten ihre Fragezettel oder Fragewünsche einwerfen. Und das hat sich in der Vergangenheit schon auch manchmal so als Büchse der Pandora erwiesen, weil das halt eine Möglichkeit ist, auch abzurechnen, provokante Fragen zu stellen, sehr unangenehme Fragen zu stellen, teilweise sowas auch nochmal für eine persönliche Auseinandersetzung zu nutzen. Und es passierte nichts. Niemand hatte eine Frage, weder an Alice Weidel noch an Tino Chrupalla. Und das war dann irgendwann Samstag früher Nachmittag. Und da war mir dann auch klar, gut, da passiert jetzt nichts mehr. Und ich habe mich dann am Sonntag nochmal mit ein paar Delegierten unterhalten, habe mal unten an der Kaffeebar mich mit ein paar Leuten unterhalten, habe mal so ein bisschen kreuz und quer gefragt, wie das eigentlich die Parteibasis so sieht, dass dieses Thema nicht so richtig aufkommt. Und ich habe niemanden gefunden, der sich darüber aufgeregt hat.
Ich glaube, dass Herr KRA hochintelligent ist.
Meinung, Maximilian KRA hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass wir jetzt uns nicht öffentlich darüber zerlegen.
Ja, nicht öffentlich darüber zerlegen.
Ja, weil du gerade aber schon die Vorstandswahl ins Spiel gebracht hast und die Doppelspitze, da fand ich ja interessant. Du hast jetzt die hohen Werte schon genannt. 83% für Tino Chrupalla, etwas weniger für Alice Weidel. Wir haben vorher gewettet. Wir haben vorher unter Kollegen ein Wettfass aufgemacht und haben überlegt, wie viel Prozente kriegen sie denn? Und Tino Chrupalla hatte beim letzten Mal 53% und nach seiner Zuversicht habe ich dann gesagt, naja, 57% könnten es werden. Du hast vielleicht etwas mehr gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und eine Kollegin vom NDR hat noch mitgewettet. Und als die Debatte dann lief über die Doppelspitze, haben wir allmählich gemerkt, wir müssen die Werte nach oben korrigieren, weil die Stimmung im Saal so war, dass niemand mit denen abrechnen wollte. Es gab keine Gegenrede, es gab nichts dergleichen. Ich habe sie dann auf 75% angehoben, aber es hat mir am Ende in unserem Wettsalon auch nicht geholfen, weil es waren 83% für Tino Chrupalla.
82,7.
Genau, also knapp 83%. Also da merkte man schon, wie das Ganze gut funktioniert war und die Zuversicht des Parteivorsitzenden Chrupalla, die er am Abend vorher schon ausgestrahlt hat, sich wirklich mehrfach ausgezahlt hat.
Ja, aber es ist ja ein bisschen die Frage, sind das jetzt ehrliche Ergebnisse oder kommt nicht irgendwie der Knall dann noch später? Ich habe mich das gefragt, auch in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen, die ja, wo ja völlig klar war, das ist sozusagen der nächste Fixpunkt. Heute ist der 1.7., am 1.9. sind die Landtagswahlen. Das sind 2 Monate, 60 Tage. Also das heißt, für jeden Wahlkämpfer rennt jetzt quasi die Uhr. Und man muss ja schon sagen, dass die AfD die Erwartungen da unfassbar hochschraubt, dass gesagt wird, wir wollen jetzt an die Macht, dieser Machtwille ist ganz klar, wir wollen mitregieren, wir wollen auch bestimmen, wo es lang geht. Und ich frage mich halt, ob die AfD dort die Erwartungen nicht zu hochschraubt, weil sie liegt zwar in allen 3 Bundesländern mit unterschiedlichen Abständen auf Platz 1. Die Abstände sind wirklich, also in Sachsen sind es im Moment nur 2% zur CDU. In Thüringen, da haben sie die CDU völlig abgehängt. Auch Bündnis Sahra Wagenknecht kommt da nicht ran. In Brandenburg liegen sie auch deutlich vor SPD und CDU. Aber trotzdem sind sie ja weit davon entfernt, Koalitions- und damit auch Bündnispartner für eine parlamentarische Mehrheit zu haben.
Naja, das Selbstbewusstsein war zumindest stark ausgeprägt. Tino Chrupalla hat ja zum Schluss gesagt, wir wollen in allen 3 Bundesländern den Ministerpräsidenten stellen. Also da merkt man schon dieses Selbstbewusstsein, was die AfD in dieser Hinsicht im Moment vor sich herträgt. Und in diesem Kontext war auch die taktische Vorbereitung des Parteitags zu sehen. Hier sollte es nichts geben, was in der Öffentlichkeit irgendwelche Zweifel am Durchhaltewillen und Vermögen dieser Partei hätte aufkommen lassen sollen. Wenn wir nämlich darüber berichtet hätten, Parteivorstand zerstritten, Weidel gegen Chrupalla oder Chrupalla abgesägt, genau solche Schlagzeilen wollte man nicht haben. Und weil es eben mit Blick auf die Landtagswahlen wichtig ist, im Moment ein geschlossenes Bild abzugeben, diesen guten Lauf, den die AfD ja faktisch im Moment hat, nicht zu stören und irgendwie in Frage zu stellen. Und insofern glaube ich, du hast von den Absprachen schon gesprochen mit Nordrhein-Westfalen, insofern glaube ich, wurde vieles darauf gesetzt, dass man sich eben in dieser Richtung bewegt und dieses Bild nach außen abgibt. Die inhaltlichen Auseinandersetzungen, beispielsweise bei der Außenpolitik, wie man das Verhältnis zur NATO ist und anderem, die kamen ja ganz zum Schluss noch mal ganz kurz hoch, wurden aber weitgehend zugedeckt, weil man genau wusste, wenn wir diese Felder jetzt aufmachen mit den Resolutionen, die da abgestimmt wurden, könnte es schwierig werden und könnte am Ende noch mal ein anderes Bild produziert werden. Und dann wollte man den Parteitag schnell zu Ende bringen, Nationalhymne singen und Feierabend.
Ach, du meinst, dass dann irgendjemand denken könnte, die AfD wäre eine pro-russische Partei?
Ja, das ist, also nein, ich meine, sie stehen dazu, aber man, es sollte kein Bild von Streit produziert werden und das war ihnen wichtig.
Ja, wobei ich das halt schon absurd finde. Also ich glaube, es war der am wenigsten streithaltige AfD-Parteitag, den ich je gesehen habe. Ich habe nur einen verpasst, letztes Jahr in Magdeburg, wo die Europaliste gewählt wurde. Ich habe aber auch schon Parteitage erlebt, wo es fast Handgemenge auf der Bühne gab. Das war in Riesa oder wo man sich auch öffentlich angeschrien hat, wie zum Beispiel in Kalka, als Jörg Meuthen noch gegen die Kooperation mit den Querdenkern vorgehen wollte. Da war hier, würde ich sagen, deutlich sehr, sehr, sehr viel mehr Disziplin im Raum. Das heißt, es gibt mittlerweile auch Netzwerke innerhalb der Partei, die diese Absprachen möglich machen und offensichtlich auch Delegationen, die so diszipliniert sind, dass da keine einzelnen Personen dann ausscheren und die große Parteitagsbühne auch für eigene Angelegenheiten dann mal nutzen.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie früher auf Parteitagen ein Andreas Kalbitz immer wild durch das Gelände lief und telefoniert hat, um die Leute zusammenzuziehen. Jetzt haben wir einen Björn Höcke erlebt, der eigentlich nur ein- oder zweimal ans Mikrofon gegangen ist, der aber leidenschaftlich gerne Interviews im Hintergrund gegeben hat und so ein bisschen doch auch immer erzählt hat, wir sind in einem guten Lauf und wir lassen uns nicht irritieren. Die AfD ist auf einem guten Weg. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass der rechte Flügel, der sich inhaltlich ja schon länger durchgesetzt hat, im Moment auch organisatorisch die Oberhand hat und den Parteitag indirekt doch weitgehend zu organisieren weiß.
Ja, ob es nur der rechte Flügel ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist auch das Münzenmeier-Netzwerk ganz wichtig. Auch wenn er sich meiner Ansicht nach nicht so deutlich durchsetzen konnte, wie er es gerne gehabt hätte. Sebastian Münzenmeier ist Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz. Mitte, Ende 30, ist auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
Du hast mit ihm gesprochen und da würde ich schon gerne noch mal wissen, was war seine Idee, Motivation für diesen Vorstoß? Wir brauchen jetzt einen Generalsekretär. Da hätte man ja auch rauslesen können, das hat eine Sprengkraft für die Doppelspitze. So wurde es ja auch im Vorfeld interpretiert.
So stand es auch in dem ursprünglichen Antrag drin. Also Sebastian Münzenmeier möchte, ich glaube, ein Stichwort ist ganz wichtig, Professionalisierung. Also jetzt nicht nur Disziplin und irgendwie Einigkeit, sondern auch Professionalisierung steht über diesem Parteitag meiner Ansicht nach als Schlagwort oben drüber. Man wollte die Position eines Generalsekretärs schaffen, der vor allem zweierlei Dinge tut, so wie ich diesen Antrag gelesen habe, der in der Kommunikation und Kampagnenfähigkeit mal ein bisschen aufräumt, weil in diesem Europawahlkampf war es so, dass die Kampagnenfähigkeit wirklich schlecht war. Plakate wurden nicht geliefert, wurden zu spät geliefert. Jemand aus der Parteispitze hat mir erzählt, so nach dem Motto, ja, wir hatten keine Plakate, da haben wir halt alles aufgehangen, was wir irgendwie noch so rumliegen hatten. Und die zweite Idee für diesen Generalsekretär ist halt auch die Kommunikation nach außen, aber halt auch die Möglichkeit, als Vehikel für den Bundesvorstand dann stärker auch in die Landesverbände mit reinregieren zu können. Man hat ja gesehen, wie zum Beispiel im Falle von Bremen, wo es zwei unterschiedliche AfD-Listen gab, dass man sich da auch selber ganz schön ins Knie schießen kann, wenn die Landesverbände Mist bauen. Da kann man nämlich auch mal aus dem Landesverband rausfallen. So, und dann war das Argument von Sebastian Münzenmeier, er möchte diesen Generalsekretär mit einer Spitze verknüpfen, damit die Kommunikation innerhalb der oberen Ränge einfacher ist. Er hat gesagt, ja, bei einer Doppelspitze und einem Generalsekretär, das wäre dann quasi einer zu viel, das wäre unübersichtlich. Ich habe dann mit ihm diskutiert, habe gesagt, naja, wieso, das ist doch genau die Struktur, die SPD hat. Gut, man kann jetzt sagen, wenn man sich die Prozente für die SPD anschaut, so richtig gut laufen tut es nicht, aber ich glaube, es hat andere Gründe und dieser Vorstoß ist dann aber schon etwas modifiziert, also verändert und damit entschärft worden, weil man gesagt hat, ach naja, zur Not machen wir den Generalsekretär auch mit einer Doppelspitze. Also selbst da war die Sprengkraft raus.
Jetzt muss man aber da schon noch dazu sagen, die Möglichkeit der einer Spitze ist seit dem Parteitag in Riesa schon in der Satzung der AfD verankert. Die gibt es schon. Worüber ich mich nur gewundert habe, warum dann ein Sebastian Münzenmeier sich auf dem Parteitag nicht zu Wort gemeldet hat, um diese Idee des Generalsekretärs offensiv zu verkaufen. Auch er hat sich offenbar nur die ganze Zeit im Hintergrund bewegt und ich habe ihn nicht einmal wirklich am Mikrofon erlebt oder ich war gerade in der Pause.
Ja, das hat dann Damian Lohr gemacht, auch der kommt aus Rheinland-Pfalz, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege. Auch der gehört zu diesem sogenannten Netzwerk. Ich hatte das Gefühl oder ich habe das dann so interpretiert, dass Münzenmeier dem Damian Lohr ein bisschen auch Publicity und Bekanntheit geben wollte und ihm dann quasi den Vortritt gegeben hat, weil er innerhalb der Partei eigentlich schon relativ bekannt ist, Münzenmeier selbst. Springer, René Springer gehört zum Beispiel noch dazu, Dennis Holoch gehört auch dazu. Also das sind schon so ein paar jüngere Köpfe, die dann auch sagen, sie wollen mehr Disziplin, sie wollen professionelleres Arbeiten. In den Positionen sind sie meiner Ansicht nach aber genauso radikal wie alle anderen auch. Das macht keinen Unterschied.
Am Ende hat es der Parteitag ganz geschickt gemacht. Das Thema wurde in eine Antragskommission verschoben und darf zum späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden. Was ich noch am Abend vorher beim Presseempfang gehört habe, ja, wenn wir im März des kommenden Jahres beim Bundesparteitag Wahlparteitag für die Bundestagswahl eine Spitzenkandidatin oder einen Spitzenkandidat oder Kanzlerkandidatin benennen müssen, dann kommt die Frage ohnehin automatisch wieder auf und dann schauen wir ja nur noch auf eine Person und das könnte dann der Zeitpunkt sein, wo man vielleicht auch sagt, wir leiten den Wechsel ein. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, beide Vorsitzende sind jetzt wieder für 2 Jahre gewählt und im Amt bestätigt worden.
Ja, das wäre dann 2026, wäre auch nach der Bundestagswahl. Volker, lass uns doch nochmal gucken. Wir haben es ja eben schon mal angeschnitten. Das finde ich dann doch auch interessant. Die inhaltlichen Anträge, die es gab. Das waren ja nicht sehr viele, die hatten es aber dann doch ziemlich in sich, weil es um die Frage ging, wie stellt man sich in der Außenpolitik auf, wie möchte man das Verhältnis zu Russland, aber auch zu den anderen Großmächten, China, USA sortieren. Es gab einen Antrag, der kam aus dem Höcke-Lager. Es gab einen anderen Antrag, der kam eher von Alice Weidel und Jan Nolte, Verteidigungspolitiker aus der Bundestagsfraktion. Auf was hat man sich denn dann am Ende eigentlich geeinigt?
Es wurde über beide Anträge abgestimmt und der Tenor ist eigentlich schon der, den Alice Weidel selbst auch nochmal in ihrer Eröffnungsrede zu erkennen gegeben hat.
Wir treten für die Freiheit Europas ein. Wir treten für die europäischen Völker ein. Vor allem aber vertreten wir die Interessen Deutschlands. Zu den Interessen unseres Landes gehört nicht die Umverteilung und Rausschenkung unseres Steuergeldes an Schuldenstaaten Europas rauszugeben. Was dazu auch nicht gehört, dass unser Volksvermögen zum Fenster rausgeworfen wird für die von der Leyen und Melonis in Europa. Und ein drittes. Zu den Interessen Deutschlands und Europas gehört auch, dass die Ukraine nicht zur Europäischen Union gehört und zu Europa.
Das fand ich in mehrerer Hinsicht interessant. Also auf der einen Seite die klare Distanzierung von der Ukraine. Die Ukraine gehört nicht zu Europa. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Ja, dass man eben die Ukraine an Putin verschenken möchte, bedeutet das nämlich im Umkehrschluss, weil ja auch keine deutschen Waffen mehr geliefert werden sollen. Aber auch plötzlich der Konflikt mit den europäischen rechtsnationalen Parteien. Sie spricht von der Melonisierung, ja, die italienischen Rechtsextremen. Also kein deutsches Geld mehr im Zuge der EU für Italien, weil man eben auch mit der italienischen Regierung, die ja selbst eine postfaschistische ist, quasi im Konflikt steht.
In diesem Parteitag platzte dann ja auch noch diese Nachricht rein, dass Orban mit der Fidesz, die österreichische FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze und die ANO-Partei aus Tschechien von Herrn Babiš eine gemeinsame Fraktion im Europaparlament aufmachen. Ich fand das eine ganz bemerkenswerte Situation auf diesem Parteitag. Diese Nachricht ploppte so auf. Es gab dann aus den Funkhäusern Anfragen an uns, oh, was sagt denn die AfD eigentlich dazu? Und dann macht man sich natürlich auf den Weg. Und ich hatte das Gefühl, die Partei war überhaupt nicht sprechfähig. Es hat wirklich lange gedauert, bis man jemanden gefunden hat. René Aust, der neue Delegationsleiter der Europaabgeordneten im Europaparlament, der ja derjenige, der ja die Schlüsselfigur ist, diese ganzen Verhandlungen zu führen, hat auf keine Kontaktaufnahme reagiert. Ich habe ihn dann per Zufall an eben besagter Kaffeebar getroffen, habe ihm dann ein Zitat quasi aus den Rippen geleiert und er meinte, ach, mich haben so viele Leute angerufen, da wollen so viele Leute was von mir wissen, ach, und ich will doch gar nichts sagen, wo ich mir dachte, wow, in so einer Situation nicht sprechfähig zu sein, das spricht nicht sozusagen für eine strategische Vorklärung dieser Partei. Ich hatte das Gefühl, man hat dann doch bis in den Nachmittag gebraucht, bis man dann sich dazu durchgerungen hat, zu sagen, oh, für uns ist es doch eine interessante Option, aber wir könnten uns ja auch vorstellen, als große, selbstbewusste Partei, die wir sind, auch ein ganz eigenes Projekt zu machen. Also man hält sich da alles offen und es wird aber deutlich klar, dass auf europäischer Bühne die AfD da nicht die erste Wahl bei den Bündnispartnern ist. Ganz im Gegenteil, jemand, der sich viel auf europäischer Bühne bewegt, hat mir gesagt, naja, Frau Lindner, die AfD ist da doch auch eher das Schmuddelkind im Moment.
Naja, aber einen Punkt muss man noch sehen, weshalb diese neue Fraktion durchaus interessant werden könnte. Alice Weidel hat schon ziemlich früh gesagt, mit der FPÖ konnten wir immer gut. Da sind wir relativ nah beieinander. Im Moment gab es den Stress mit der ID-Fraktion, der die FPÖ ja auch angehört hatte. Und wenn sich da eine neue Fraktion bildet, mit Babiš, mit Orban, dann bedeutet das, das ist eine in gewisser Hinsicht antieuropäisch-pro-russische Fraktion, die doch stärker auch in der politischen Ausrichtung sich an Russland orientieren möchte, da eine Politik des größeren Entgegenkommens fahren möchte. Und da sieht sich, glaube ich, die AfD dann doch schon eher. Und Alice Weidel hat ja auch zu erkennen gegeben, man brauche dann noch ein bisschen Zeit, aber man könne da schon zusammenkommen. Insofern halte ich das für nicht unwahrscheinlich. Und du warst ja selbst dabei, du hast mit Jongen gesprochen, ein Abgeordneter im EU-Parlament, der gesagt hat, ja, das wäre im Moment eigentlich der richtige Ort für uns, nur wir sind noch nicht so weit, weil es da einige Querelen im Vorfeld gab. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus ein Anker wäre, weil man als Fraktion ja auch noch genügend Länder braucht, um eine Fraktion bilden zu können. Aber man möchte auch ein gewisses politisches Gewicht haben. Und mit der Orban-Fraktion, der Fidesz und den Österreichern und den Tschechen hätte man schon ein relatives politisches Gewicht, so das osteuropäische Gewicht, wenn ich es mal so sagen darf.
Ja, ja, es gab dann auch, Mark Jong hat dann auch gesagt, wir sind inhaltlich sehr nah an Orban dran, was ich halt natürlich angesichts des durchaus autoritären Regierungsstils in Ungarn dann schon auch ehrlicherweise bedenkenswert finde. Die Frage ist meiner Ansicht nach nur, das hat ein Kollege in die Debatte eingespeist, dieses Argument, dass vielleicht Viktor Orban als Regierungschef jetzt ja auch seit dem 1. Juli als Vorsitzender in der Ratspräsidentschaft ja aber auch durchaus auf gute Kontakte innerhalb der Regierungen, auch zur deutschen Bundesregierung angewiesen ist und da vielleicht eine gemeinsame Fraktionsbildung mit der AfD nicht das Hilfreichste ist. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher, wie weit dieses Argument trägt. Andere aus der AfD sagen ja, selbst wenn wir jetzt zu dieser Fraktion kommen, aber wir kommen quasi später, wir sind nicht am Anfang mit dabei. Die Folge wird sein, dass wir am Katzentisch dieser neuen Fraktion sitzen, da irgendwie in den hinteren Reihen mitspielen können.
Da würde ich jetzt auch gar nicht weiter spekulieren, weil da würde ich mal sagen, da müssten wir jetzt eigentlich unsere Brüsseler Kollegen hier am Tisch mit haben, weil ich tatsächlich diese europäischen Fraktionsgebilde schwer einschätzen kann. Aber so von der politischen Nähe, glaube ich, könnte sich da was entwickeln, aber es hängt davon ab, ob die anderen bereit sind, mit dieser AfD, die sich auf diesem Parteitag wirklich stark nationalistisch ausgeprägt hat, erst Deutschland, dann alles andere. Also da hat es schon ein klares politisches Bekenntnis gegeben.
Naja, man sieht, da ist ganz schön was unterwegs, ganz schön was in Bewegung bei den rechtsgerichteten Kräften im Europäischen Parlament. Und vielleicht einer, der helfen kann, sind nicht die Kollegen aus Brüssel aus dem Studio, sondern ein anderer beschäftigt sich heute auch noch damit. Das ist Jasper Barenberg von den Kölner Kollegen, der sich das im Podcast Der Tag von der Folge vom Montag auch nochmal aufdröseln lässt, was da eigentlich alles passiert. Also kleine Hörempfehlung hier an dieser Stelle, wen das interessiert.
Sehr gut, das höre ich mir an.
Ich höre es mir auch an. Ich höre eigentlich sehr oft Der Tag zum Nachhausefahren, zum Entspannen. Volker, lass uns vielleicht nochmal auf eine Sache schauen, die unser Wochenende ja auch geprägt hat. Die Proteste vor der Halle. Unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Formate, auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wie hast du das erlebt? Wir waren ja vier Tage in Essen, ich war 3 Tage in Essen. Was war da alles los?
Also von der Ankündigung hatte ich das Gefühl, dass das wieder mal so eine Dynamik annimmt wie in Köln oder auf dem ersten Parteitag in Essen 2015, also wirklich mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. Da war die Rede davon, dass der Schwarze Block erheblich mobilisiert oder die Autonomen erheblich mobilisieren. Was wir dann am Ende erlebt haben, waren Rangeleien. Du bist leider auch persönlich kurz attackiert worden oder eingekesselt worden. Es gab auch verletzte Polizisten, aber es war nicht so dramatisch, immer schwierig genug, aber es war nicht so dramatisch, wie ich es im Vorfeld erwartet hätte. Der Großteil der Proteste war doch friedlich, bis auch auf hin eines AfD-Politikers, der das Ganze wahrscheinlich umgedreht hat und meinte, er müsste hier einen Demonstranten ins Bein beißen, weil er überfallen worden wäre. Aber so, wie man die Bilder gesehen hat, hat sich das nicht ganz so dargestellt.
Na, es ist ja interessant, es ist ja auch viel, dann Videomaterial, Fotomaterial vorhanden. Es war ja dann am Samstag so, dass ja schon ab den frühen Morgenstunden Personen vom Bündnis Widersetzen sich rund um die Halle postiert hatten, die ja weiträumig von Polizei und Hamburger Gittern umringt war. Das war ja mindestens so ein 500-Meter-Radius. Man kam ja physisch gar nicht an diese Halle so richtig ran. Dort gab es dann, wir hatten das am Vorabend dann schon gesehen, so Polizeiposten, wo man dann sich ausweisen konnte mit Presseausweis und dann durchgelassen wurde. Und da waren dann am Samstagmorgen auch eine Gruppe von Demonstranten, die sich dort postiert hatten. Wir waren zu viert, es war eine Kollegin von der Zeit noch mit dabei, unser Techniker, du, und ich war dann quasi die Letzte im Bunde. Und ehrlicherweise, ich kann es mir bis jetzt nicht so ganz erklären, ihr drei seid durch und ich hätte eigentlich auch nur noch einen halben Schritt gehabt, um durch dieses Gitter durchzukommen und bin dann...
Du warst am wenigsten als Journalistin erkennbar und das war vielleicht der Punkt. Ich hatte ein Mikrofon in der Hand, dann mit Deutschlandfunk drauf und ich hatte eine Presseweste an, die du mir gegeben hattest und insofern passiert dann sowas schnell und du hattest kein Mikrofon in der Hand, also die Situation gibt schnell. Was ich grundsätzlich dazu sagen würde... Ich habe ein Problem damit, wenn Gegendemonstranten hingehen und argumentieren, dass man so einen Parteitag verhindern muss. Ich finde, Der Protest muss Ausdruck finden, aber die Auseinandersetzung mit der AfD muss politisch stattfinden und nicht, indem man einen Parteitag versucht zu verhindern. Weil wir haben es mit einer zugelassenen Partei zu tun, die von vielen Menschen im Land gewählt wird, ob mir das gefällt oder nicht. Und solange das der Fall ist, müssen Parteitage abgehalten werden können. Da gibt es für mich kein Vertun. Aber der Protest auf der Straße darf natürlich und muss natürlich auch stattfinden, sofern er berechtigt ist.
Ja, ich habe da ehrlicherweise auch lange drüber nachgedacht, über diese Blockaden. Jetzt nicht nur, weil ich da irgendwie selber betroffen war. Das finde ich jetzt steht für mich da nicht im Mittelpunkt, sondern halt eher die Frage, was für eine Schlussfolgerung wird dann öffentlich und auch medial dann draus gezogen. Ich habe mich dann am Sonntag nochmal mit Leuten unterhalten, die Teil einer kleinen Mahnwache waren, gegenüber von der Grugerhalle. Da war dann alles schon sehr viel weniger aufgeregt. Und die haben dann gesagt, naja, es ist ehrlicherweise halt, sie empfinden es als sehr unfair, dass in der medialen Berichterstattung halt quasi nur von der Randale, von der Gewalt gegen die Polizei die Rede ist, da geht es ja vor allem um diesen Polizisten, der auf dem Boden lag, auf den eingetreten wurde, dem offensichtlich auch gegen den Kopf getreten wurde. Da gibt es jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto der Polizei gegen einen Mann. Wo ich dann halt auch dachte, so ja, das ist aber ehrlicherweise, ich kann das aus der Perspektive der Demonstrantinnen und Demonstranten verstehen. Auf der anderen Seite finde ich es auch nicht, auf der anderen Seite finde ich es halt aber auch nicht überraschend, dass halt genau das passiert. Ich glaube, ich hätte es auch besser gefunden, wenn es nicht diesen Blockadeansatz gegeben hätte, sondern schlicht und ergreifend kleine Demonstrationen, die dann die Delegierten auch mitbekommen. Weil die Situation ist dann halt schon so, sobald die Delegierten einmal in der Halle sind, das geht uns dann ja auch so, ist man quasi in dieser Parteitagsblase. Man kriegt dann natürlich die Meldungen, die Fotos, Twitter, alles Mögliche natürlich aufs Handy und sieht, was draußen los ist. Aber man hört es in der Halle nicht, wenn draußen 50.000 Leute stehen.
Und am Ende kommt es auf die politische Auseinandersetzung an und nicht die, die vor Ort möglicherweise noch gewalttätig stattfindet.
Volker, wenn wir jetzt mal so einen Strich drunter ziehen, es ist ja ein Jahr 2024, was im ersten halben Jahr, finde ich, einfach krass von der AfD dominiert wurde. Die AfD hat wahnsinnig viel Schlagzeilen gemacht. Stichwort ist die Veröffentlichung der Korrektivrecherche zu dem Treffen in Potsdam. Dann gab es seit Ostern, Ende März, die Vorwürfe gegen Maximilian Krah, die Europawahl am 9. Juni. Jetzt sind es noch 60 oder 61 Tage bis zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Wo steht die Partei? Was ist das gerade eigentlich für eine Partei, die wir da sehen?
Ich habe ziemlich früh gesagt, als wir die Proteste nach den Korrektiventhüllungen und dergleichen hatten, entscheidend sind nicht die Proteste oder die Demonstrationen auf der Straße, entscheidend ist, was nachher an den Wahlurnen passiert. Und wenn man sich anschaut, was zur Europawahl passiert ist, dann hat die AfD am Ende doch besser abgeschnitten, als sich manch einer der Gegner erhofft hatte. Auch wenn es Einbußen gab durch die Geschichte Krah und anderes, was da im Umfeld passiert ist. Aber die AfD hat im Moment einen guten Lauf und ich gehe auch davon aus, dass sie in Ostdeutschland einen guten Lauf haben wird bei den Landtagswahlen. Und dass man sich schon seine Gedanken machen muss, was das am Ende für die Politik in Deutschland bedeutet. Ich gehe allerdings im Moment nicht davon aus, dass man das, was wir möglicherweise in Ostdeutschland erleben, einfach so auch auf die westdeutschen Bundesländer übertragen könnte. Noch nicht, würde ich zumindest sagen, weil da wäre die Grundstimmung in weiten Teilen doch noch eine andere.
Ja, ich glaube, so ein paar Grundfakten sollte man sich, glaube ich, vor Augen führen. Das eine, du hattest es eben, es sind so ein paar Zahlen, die man, glaube ich, sich mitnehmen kann. 15,9% Ergebnis bei der Europawahl und das angesichts dieses katastrophalen Wahlkampfs, wo die AfD, finde ich, abseits der negativen Schlagzeilen um ihre Spitzenkandidaten, finde ich, auch kaum inhaltlich irgendwie Akzente setzen konnte, Punkte machen konnte. Die Partei hatte einen wahnsinnigen Schlingerkurs, auch zum Beispiel beim Thema Dexit, also der Frage, ob Deutschland jetzt in der EU bleiben soll oder austreten soll, ob mit Volksabstimmung oder nicht. Also da hatte ich das Gefühl, das ist so ein vielstimmiger Chor. Dann die nächste Zahl, die man sich merken sollte, sind 47.000. Das ist nämlich die aktuelle Zahl der Parteimitglieder.
Der Wunschtraum ist 100.000. Das haben wir mehrfach auf dem Parteitag gehört.
Ja, und damit würde sie dann, ich finde auch mit den 47.000, ist sie halt auf dem besten Weg auch aufzuschließen zu den anderen, in Anführungszeichen, kleineren Parteien. Da ist es dann nicht mehr so weit. Oder der Abstand zum Beispiel zur FDP schmilzt. Der FDP hat 72.000 Mitglieder. Da sieht man dann, ja, da ist noch ein Unterschied, aber dieser Unterschied wird kleiner. Die andere Zahl, die man sich merken sollte, sind 80 bzw. 85%. Das sind nämlich die AfD, AfD-Wählerinnen und Wähler, die bei den Landtagswahlen im Herbst 2023 in Hessen und Bayern die AfD gewählt haben. Und die sagen, ja, sie wissen ganz genau, dass die AfD eine in Teilen rechtsextreme Partei ist. Es ist ihnen aber für die Wahlentscheidung egal, weil die AfD die in Anführungszeichen richtigen Themen anspricht. Also das heißt Antimigration, Antiklimaschutz, vielleicht auch Antigendern, je nachdem, das Buffet ist da ja relativ groß. Und ich glaube halt, dass noch zwei Begriffe dazu kommen. Das eine ist die Immunisierung, also das heißt, die Anhängerschaft schert sich schlicht und ergreifend nicht drum. Das ist was man auch in Österreich bei der FPÖ beobachten kann, dass das auch eine Partei ist, die Skandale produziert, wo aber die Wähler nicht langfristig sich davon abkehren. Und die AfD hat zunehmend Machtoptionen. Das muss nicht eine formelle Koalition an einer Landesregierung sein. Aber man sieht es teilweise jetzt schon in den Kommunen oder auch in den Kreistagen, dass die AfD die stärkste Kraft ist und so frei flottierende, ungebundene Wählervereinigungen dann auch hin und wieder mit der AfD stimmen und so auch politische Entscheidungen oder Kreis Sonneberg hat es die Tagesschau.de berichtet, Personalentscheidungen dann halt mitprägen können. Und so robbt sie sich meiner Ansicht nach Schritt für Schritt zu mehr Einfluss auf dieses Land.
Das heißt aber im Umkehrschluss, umso mehr sind die anderen Parteien und Akteure vor Ort gefordert. Also das ist das Problem. Politik und Wahrheit ist am Ende immer konkret und es hängt häufig an konkreten Entscheidungen und politischen Maßnahmen, die irgendwo getroffen werden. Und das fordert natürlich die politischen Gegner, sprich das gesamte bürgerliche, demokratische Lager heraus.
Ja, und ich glaube, das ist eine Auseinandersetzung, die man jetzt, die den Sommer prägen wird, die den frühen Herbst prägen wird. 22. September ist dann noch Landtagswahl in Brandenburg. Und ich glaube, danach wird die politische Debatte nochmal eine andere sein. Das war sie, die Folge 375 mit der Frage radikale Harmonie. Welche Partei sehen wir eigentlich nach diesem Parteitag der AfD in Essen? Wir freuen uns über Rückmeldungen zu dieser Folge, zum Beispiel via Signal, als Sprachnachricht oder auch als geschriebene Nachricht. Das ist die 0160 9130 7007. Natürlich geht es auch ziemlich klassisch, jetzt nicht per Fax, aber per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wir wollen noch Danke sagen, jetzt nicht nur für die geliehene Presseweste für Essen, sondern auch grundsätzlich für die Arbeit als Podcast-Redakteur an Moritz Metz und an den Kollegen Ralf Seidler, der uns technisch unterstützt. Merci. Ja, und wir sagen Bye-bye.
Ciao.